Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
Ja, liebe Hörer, es ist wieder Vorwärts nach Weitzeit. Wir haben euch ein bisschen hängen lassen, möchte ich fast sagen. Das heißt, letzte Woche gab es keine Sendung. Natürlich gibt es diese Woche wieder eine Sendung. Und Vorwärts nach Weit, das wisst ihr, das besteht aus zwei Leuten. Lieber Tim, ich begrüße dich wirklich von ganzem Herzen.
Lieber Tobi, schön, dass es geklappt hat. Wir waren so busy die letzten zwei Wochen.
Ja.
Und wir haben gar keinen Kontakt gehabt. Das ist ungewöhnlich und schade. Darum freue ich mich aber umso mehr, dass wir hier heute sitzen können und über 96 plaudern müssen. Wir haben eben oft schon angefangen, so über Fischbrötchen und Weinbars und so in Bezug auf St. Pauli kurz zu sprechen. Und ich würde meinen, damit die Hörer, die wissen, dass wir uns nicht nur über Fischbrötchen und dergleichen unterhalten können, da braucht man meistens noch wen anderes zu. Kündige den doch einfach mal an.
Sehr gerne. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute bei uns. Ihr Lieben, ihr werdet ihn kennen, weil ihr natürlich, wenn ihr uns hört, auch treue Hörer seid vom 96-Freunde-Podcast. Und wir dürfen uns sehr glücklich schätzen und begrüßen wirklich mit allergrößter Freude den lieben Dennis von 96 Freunde. Dennis, du machst mit dem Christian zusammen unseren, ich sag mal, Partner-Podcast über meinsportpodcast.de. Seid ihr empfangbar? Lieber Dennis, herzlich willkommen bei uns.
Ja, moin Tobi, moin Tim und vor allem moin an alle Hörer. Freut mich, dass ich jetzt auch mal zum ersten Mal tatsächlich im anderen Podcast dabei bin. Und es ist ja eigentlich schön, dass wir zwei Podcasts haben, die sich rund um das Geschehen von Hannover 96 ja austauschen mit unterschiedlichen Gästen. Umso schöner, dass ich jetzt heute auch mal bei euch bin. Freut mich sehr.
Ja, Zeit wurde es. Zeit wurde es. Tim war ja schon öfter bei euch. Und deswegen wurde es ja auch Zeit, dass du einmal zu uns kommst und dass wir einfach zeigen, dass es da, liebe Hörer, ihr wisst, dass es irgendwie, es knisterte immer so ein bisschen zwischen unserem Podcast, aber ich denke, da möchten wir heute auch mal deutlich mit aufräumen. Es gibt da in keinster Weise irgendeine Konkurrenzsituation, es gibt da in keinster Weise irgendein die einen oder die anderen, sondern es gibt einfach zwei 96-Podcasts, für die ihr euch gar nicht für den einen oder anderen entscheiden müsst, sondern ihr hört einfach beide und dann sind wir alle glücklich. Oder Tim?
Dennis, ich lasse dich so vor.
Ja. Nee, schön, das Einzige. Gemeinsam redet. Super, ja.
Das Einzige, was hier knistert, wollte ich sagen, ist das Holz im Kamin, meine lieben Hörer.
Ja. Das ist das Einzige, was hier knistert. Ich glaube, diese Stadt ist eben groß genug für zwei Podcasts und umso schöner, dass wir quasi jede Woche auch zwei Podcasts auf die Beine stellen.
Das stimmt.
Ja. Da kann denn man so einen Podcast auf die Beine stellen, das ist ganz schön viel Arbeit. Aber Spaß.
Das macht mal kurz. Großen Spaß. Und großen Spaß macht natürlich auch die Punkteausbeute, die wir am vergangenen Wochenende einfahren konnten. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gewonnen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss schon lange, lange her gewesen sein. Denn es war ein völlig unbekanntes Gefühl für mich. 96 kann also noch gewinnen. Und 96 holt drei Punkte beim FC St. Pauli. Dennis, du warst im Stadion. Wie genau. Hast du es empfunden?
Ja, natürlich toll, dass wir mal wieder auswärts gewinnen. Und wir haben zwar diese Saison schon einige Male auswärts drei Punkte geholt, aber es war wieder ein besonders schönes Gefühl, gerade weil die letzten Wochen unglaublich anstrengend waren rund um Hannover 96. Und das Spiel, klar, das war optisch gar kein Leckerbissen, da muss man gar nicht drum herum reden. Ich habe auf Kicker gesehen, der Kicker hat die Note 5,5 vergeben für das Spiel. Und mit der Begründung, ein fürchterliches Spiel ohne Höhepunkte, beide Teams wirken verunsichert und ohne jede Struktur im Vorwärtsgang. Ja, muss man leider so unterschreiben. Also das Spiel war wirklich optisch nicht schön anzuschauen. Aber also
so wie die Berichterstattung des Kickers quasi.
Dreckiger Arbeitssieg finde ich so diese Kategorie 1-0. In vier Wochen redet niemand darüber, wie dieses 1-0 zustande gekommen ist. Aber wir wissen halt, diese drei Punkte, das sind unsere. Und genau die brauchten wir ja jetzt auch, um mal so ein bisschen positiven Drive irgendwie reinzubekommen bei Hannover 96.
Tim, ich weiß von dir, dass du das Spiel gar nicht so schlimm gefunden hast. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum?
warum? Ja, ich denke, dass das ein bisschen damit zu tun hat, dass die Entwicklung bei 96 in den letzten Wochen einfach so katastrophal war, dass ich bereits irgendwie mit mageren Fortschritten in allen Bereichen, die so ein Fußballspiel beinhaltet, zufrieden bin. Und dass ich auch das allererste Mal, ich glaube, dass wir halt einfach auch schon so am Ground Zero waren, gewissermaßen so spielerisch und sportlich und taktisch und so weiter. Und das machst du allein schon daran fest, dass du unter der Woche auch über so etwas wie Einstellungen diskutiert hast in den letzten Wochen. Wenn wir über solche Dinge diskutieren, ist das meistens ein ganz gutes Indiz dafür, dass es zurzeit einfach an Grundsätzlichkeiten mangelt. So. Und deshalb war ich gar nicht so, ich weiß, ich habe dafür auch in der Hannover Liebt-Gruppe, die immer noch besteht, dann auch einige Fragezeichen zurückgeschickt bekommen, aber auch insbesondere von dir, lieber Tobi, ich fand es tatsächlich gar nicht so
ich
verkehrt.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
ich fand es tatsächlich gar nicht so furchtbar. Aber es kann auch daran liegen, es gab am Abend zuvor Schnaps und Bier auch. Und vielleicht lag es daran, dass es dann irgendwie ich dann zufrieden war, aufrecht sitzen zu können.
Ja.
So.
Aber stimmt ja schon so ein bisschen, Tim, also was du da gerade so ansprichst, ne? Also die Spieler, die haben wirklich mal endlich mal wieder so richtig füreinander gespielt, füreinander gefightet, ne? Also da hat einer für den anderen mal die Fehler ausgebessert, die gemacht wurden, und die wurden ja reichlich gemacht, aber da war dann wirklich einer für den anderen auch da, und es gab keinen richtigen individuellen Patzer, der dann am Ende uns dann doch noch das Gegentor gebracht hat, sondern die Spieler waren doch irgendwie ja aufmerksam und konzentriert in dem Sinne, dass sie das Spiel irgendwie über die Zeit gebracht haben und den Vorsprung über die Zeit gebracht haben. Und das war wirklich tatsächlich etwas Positives, was man draus vom Spiel mitnehmen kann, ja.
Lass uns noch ganz kurz am Anfang beginnen, bitte. Die Aufstellung von unserem Trainer Kenan Kocak. Er hat sich dafür entschieden, entgegen übrigens ganz vielen Presseberichten. Ich habe am Samstagmorgen ganz oft den Marvin Ducksch als einzigen Stürmer in der Startelf gesehen, in irgendwelchen prognostizierten Aufstellungen. Unser Trainer hat sich dann für Hendrik Weidand entschieden. Hinter ihm, so ein bisschen auf der 10, war dann der Genki Haraguchi. Auf den Flügeln hatten wir Florent Muslia und Linden Meiner. Dann hatten wir auf der Doppel-6 den Waldemar Anton und den Marvin Bakalorz. Und hinten bildeten dann Mikko Albanos, Felipe, Josip Ellis und Sebastian Jung die Viererkette vor Ron-Robert Zieler. Dennis, hat dich irgendeine von den Personalien in irgendeiner Art und Weise überrascht oder hast du das genauso erwartet?
Tatsächlich hat es mich nicht überrascht, dass Linton Meiner von Anfang an gespielt hat. Und ich hatte auch schon gedacht, dass Meiner und Muslija beide gemeinsam anfangen werden. Was mich vielleicht noch ein bisschen gewundert hat, war, dass der Anton doch wieder die Chance nochmal bekommen hatte, in der Startelf aufzulaufen. Allerdings ja dann im defensiven Mittelfeld und nicht mehr in der Innenverteidigung. Und diese Maßnahme war tatsächlich auch meiner Meinung nach notwendig, weil er in der Innenverteidigung ja die letzten Spiele immer sehr verunsichert wirkte. Ab und dann mal so ein Patzer drin hatte, wie beim Heimspiel gegen Darmstadt, wo er das Eigentor nach 3 Minuten zu verantworten hatte. Und jetzt auf der Sechserposition vor der Abwehr, da war dann immer noch einer hinter ihm, der vielleicht mal so einen individuellen Patzer ausbügeln konnte, so jemand wie Philippe. Das hat Anton, fand ich, auch gut getan. Also er hatte Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ist immer sehr schön störend reingegangen ins Pauli-Spiel. Jos Lukay hat später auf der Pressekonferenz hinterher namentlich den Waldemar Anton nochmal hervorgehoben und hat gesagt, der Anton, das war einer der Faktoren deshalb, warum wir unser Spiel nicht so gut aufziehen konnten, weil der immer gestört hat. Und entsprechend war die Aufstellung, glaube ich, ganz klug gewählt. Ich habe Marvin Ducksch auch nicht vermisst nach den letzten Wochen. Da lief einfach bei Ducksch, muss man ganz ehrlich sagen, nicht viel zusammen. So viele hundertprozentige Chancen, wie der vergeben hat. Ich glaube, es tut ihm auch mal jetzt ganz gut, ein Spiel auf der Bank verbracht zu haben. Ja, mit der Aufstellung können wir meinetwegen auch ins nächste Spiel gehen. Ja, wenn denn nicht 2 Spieler verletzt wären.
Du sagst es, wenn nicht 2 Spieler verletzt wären. Tim, bist du da genauso positiv gestimmt wie, oder warst du genauso positiv gestimmt wie Dennis?
Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, habe ich am Anfang schon gesagt, so, grundsätzlich glaube ich, habe ich auch so das Gefühl, dass so in der Stadt und auch im Verein und rund um den Verein irgendwie das Gefühl werde ich zumindest nicht los, dass da einfach eine massivst negative Grundstimmung herrscht, so. Wir hatten gestern auch nochmal kurz telefoniert und da kam das auch so ein bisschen zur Sprache, dass einfach 96 zurzeit einfach nicht geil ist so und keinen Spaß macht einfach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das zurzeit schwierig.
Ja gut, grundsätzlich schwierig ist es natürlich, wenn man die Ergebnisse sich anguckt der letzten Wochen und vor allem, wenn man sich das, was auf dem Rasen geboten wurde, nochmal genauer anschaut, dann ist es sicherlich schwierig. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich da eher bei Dennis bin, dass die Startaufstellung für mich genau richtig war. Muslia und Meiner kann man immer versuchen. Ich finde, Meiner hat es auch deutlich besser gemacht als Muslia. Das mache ich nicht nur an dem Tor fest, sondern ich finde, dass Muslia deutlich weniger Dampf auf seinem Flügel gemacht hat, auch immer wieder in die Mitte gezogen ist. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich war doch sehr positiv gestimmt, als ich gesehen habe, dass Kenan Kocak auf Henrik Weidern setzt, der durch Einsatz ja so durchaus immer hervorsticht und eben Marvin Ducksch auf der Bank gelassen hat. Und auch sonst war ich von der Aufstellung eigentlich sehr überzeugt. Und es ging ja auch ganz gut los. Also wir hatten eine gute Startphase, also wir waren vom Anpfiff an, waren wir präsent und es dauerte auch nicht lange, bis dann das Spielglück auf unserer Seite war und dass wir mit 1-0 in Führung gegangen sind. Wie hast du diesen Treffer erlebt, Dennis?
Ja, das war großartig. Also der Lindenmeiner, der hat sich ja ein tolles Solo dahingelegt. 10, 15 Sekunden dauerte das ja. Also der hat ja wirklich einige Gegenspieler vor sich und um sich und hat sich da aber irgendwie so durchgeschlängelt und dann dieser Abschluss an den Innenpfosten, vom Innenpfosten ins Tor rein. Toll war's. Also ich habe mich extrem gefreut und ich glaube, alle 96-Fans, die im Stadion waren, denen fiel ein enormer Stein vom Herzen, weil irgendwie gefühlt in der Vergangenheit wäre dann so eine Situation doch immer so gewesen, Ball geht an Pfosten und trudelt dann irgendwie wieder raus. Ja, und diesmal ging der Ball an Pfosten und war dann drin im Tor. Für Lindenmeiner hat es mich besonders gefreut, weil er ja eine ganz lange Verletzungszeit jetzt hinter sich hatte. Ich glaube, 8 oder 10 Wochen war er verletzt und dass er jetzt so ein tolles Positiverlebnis hat. Ich hatte mit dem Lindenmeiner hinterher nochmal kurz im Spielertunnel gesprochen und der Junge war einfach unglaublich glücklich. Also es war so ein ganz ehrliches Glück, was der empfunden hatte. Das war nicht so ein gespieltes Glück, sondern das war etwas, was so ganz tief empfunden war und für ihn freut es mich ganz besonders.
Freut es dich auch, lieber Tim?
Ja, natürlich freut es mich. Ich finde auch, dass der ein Erfolgserlebnis gebraucht hat, genauso wie der ganze Rest der Mannschaft. Darum bewerte ich das ja auch total positiv, dass man jetzt nicht unbedingt schön Fußball gespielt hat, aber dafür gewonnen hat, weil das Erfolgserlebnis einfach sehr wichtig war. Und bei Lindenmeiner, wer weiß, was so einzelne Erfolgserlebnisse so für Knoten platzen lassen können. Ja, wer weiß das schon, wo das jetzt hingeht in den nächsten Wochen. Wichtig ist einfach, dass man jetzt auch auf dem so aufbaut und dass auch Linden als individuell genommener auf seinem persönlichen Erfolgserlebnis, der hat ja noch nicht so oft getroffen oder gilt jetzt auch nicht so sehr als furchtbar abschlussstarker Spieler. Finde einfach, dass auch der jetzt mal das gebraucht hat, um darauf aufzubauen, so insgesamt.
Ja, und trotzdem hatte man das Gefühl, dass dann nach diesem sehr frühen Führungstor 96 relativ schnell angefangen hat, ja, zu versuchen, das Ergebnis zu verwalten. Ist das vielleicht auch dem mangelnden Selbstbewusstsein geschuldet? Oder woran lag das denn?
Fitness. Ich habe das Gefühl, das liegt an der fehlenden Fitness, ja. Ich weiß nicht, also in der 60. Minute war ich noch der Meinung, ich würde jetzt nicht wechseln so. Jetzt nur mal, um so eine Zeitspanne auch klar zu machen. Aber so ab der 65., 66., 67. Minute hätte ich Henrik Weyand rausgenommen beispielsweise, weil der einfach unfassbar platt war. Der war richtig platt. Ja. Und das Gleiche gilt auch für große Teile der Spieler, die auf laufintensiven Positionen gespielt haben. Ich glaube, dass das Mangelnde oder dass die Fitness aktuell nicht dafür ausreicht, 90 Minuten lang wettbewerbsfähig zu sein oder wettkampfsfähig zu sein. So traurig und bitter das irgendwie klingt, aber eigentlich sind das immer noch so Altlasten von den ehemaligen Cheftrainern und deren Trainingssteuerung natürlich.
Aber das würde ja bedeuten, dass du Henrik Weidand lieber früher rausgenommen hättest, was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn du schon zur Halbzeit wechseln musst. Du musst ja Sebastian Jung rausnehmen, der sich ja verletzt hat, jetzt auch bis Ende des Jahres ausfallen wird. Leider muss man sagen, mal wieder. Sebastian Jung ist ja, wenn wir jetzt auch noch ein paar Frankfurt-Fans oder ein paar Wolfsburg-Fans unter unseren Hörern hätten, dann könnten die ein Lied davon singen, dass Sebastian Jung da sehr anfällig ist, haben wir jetzt wieder erlebt. Das heißt, du musstest schon zur Halbzeit wechseln. Dann ist natürlich die Frage, ob du in der 60. dann noch den Henrik Weidand rausnimmst. Also hättest du das gemacht, Dennis?
Also Weidand hat sich wirklich aufgerieben, so wie immer. Aber man hat schon gemerkt, der hat die Verteidiger von Pauli echt beschäftigt, ne? Also mit so kleinen Nicklichkeiten. Der hat immer so an der Grenze zum Foul seine Zweikämpfe geführt, so wie er das ja oft gerne macht. Und wenn ich jetzt nochmal in die Statistik hier reingeschaut habe, der hatte, ich habe sie hier gerade vor mir liegen, 49 Zweikämpfe geführt. Der Henrik Weidand. 49 Zweikämpfe, das ist extrem viel. Also auf Platz 2 kommt dann überraschenderweise Muslija mit 34 Zweikämpfen. Ganz spannend, dass Muslija mal auf Platz 2 steht. Und dann Anton auf Platz 3 mit 32 Zweikämpfen. Also da sieht man schon mal 49 Zweikämpfe. Also jede zweite Minute ein Zweikampf. Da merkt man mal, wie der Weidand da dann auch das Aufbauspiel von Pauli gestört hat. Und ja, kann man natürlich immer überlegen, nimmt man jetzt einen Weidand raus oder nicht. Ich hätte tatsächlich gesagt, der muss da gegen Pauli einfach lange, möglichst lange drinbleiben, weil man eben weiß, dass eine Alternative wie Marvin Ducksch eben die Pauli-Verteidiger nicht so annähernd beschäftigen kann, wie ein Weidand das kann. Aber Tobi, was du gerade gesagt hattest, nochmal nach der Führung von Linden Meiner, das war ja schon in der 7. Minute, also sehr, sehr früh am Anfang. Und genau den Eindruck, den du hattest, den hatte ich nämlich auch, dass wir nach der Führung auf einmal passiv agiert haben und eben gar nicht vorwärts verteidigt haben, sondern ja irgendwie so ein bisschen fallend verteidigt haben. Und Pauli hat dann viele Flugbälle auch auf ihre großen Stürmer spielen können und wir waren da so ein bisschen hinten reingedrängt. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wenn man mal den Kindern Kutschak dann so beobachtet hatte in Minute 20, 30, was ihm gar nicht gefallen hat, dass 96 so ein bisschen da eben bei der Verteidigungsweise so ins Fallende reingekommen ist und eben nicht mehr nach vorwärts verteidigt hat. Er hat das hinterher in der Pressekonferenz sogar nochmal lustigerweise angesprochen und hat gesagt, wir sind in unsere alten Muster reingefallen. Und allein, dass er dieses Wort benutzt hat von alten Mustern, also ein bisschen ist ja auch so ein bisschen Vorher-Nachher-Vergleich, fand ich da schon ganz aufschlussreich, weil es eben schon zeigt, was er verändern will, offenbar gegenüber dem, was Slomka eben der Defensive beigebracht hat oder wie er die Defensive eingestellt hat, weil er eben, wie gesagt, ja, er hat dieses Wort alte Muster benutzt und ja, eben dieses Vorwärtsverteidigen. Ich glaube, das will Kutschak eigentlich gerne machen mit der Defensive. Und das hatte dann nach der Führung definitiv nicht so geklappt. Das stimmt.
Aber ist es nicht genau das, was du gerade sagen wolltest, Tim? Dass man dann, du hast ja gesagt, dass eher auf die Fitness heruntergebrochen, dass man da dem alten Cheftrainer noch Dank sagen kann. Ist das, was Dennis gerade beschreibt, auch das, was du beobachtet hast, was Kindern Kutschak vielleicht auch mit alten Mustern meint, dass er erstmal in die Köpfe der Spieler kommen muss, dass er erstmal versuchen muss, diese Muster aufzubrechen, um seine Idee von Fußball umzusetzen? Oder was meinst du?
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem dreien, was wir jetzt gerade gehört haben. Ich glaube, auf der einen Seite ist dieses ins alte Muster fallen ja nichts anderes als ein Reflex von Gruppen oder in Gruppendynamiken in das zurückfallen, was man kennt, also in das zurückfallen, wo man sich vermeintlich sicher fühlt, wo der Mensch glaubt, dort seine Gewohnheit automatisch auch die gewisse Stärke zu haben. Das führt natürlich dann im Umkehrschluss dazu, dass es relativ schwierig ist, eine Mannschaft davon zu überzeugen, dass das Gegenteil für das Endergebnis der Gruppe besser ist. Darum ist auch, glaube ich, das so, dass der Kenan Kocak dieses defensive Verhalten oder dieses sich doch sehr, sehr tief fallen zu lassen, schon als Basis benutzen kann, um Stabilität reinzubringen in das Spiel. Stabilität jetzt einfach nur im Hinblick auf Ergebnisse. Also das heißt eben auch zu Null zu spielen. Also das, was auch wir unter André Breitenreiter in der Zeit nach Daniel Stendel in der zweiten Liga gesehen haben, haben wir ganz viele Spiele, die wir zu Null gespielt hatten, hier ergebnistechnisch eingefahren. Und im Hinblick auf die Fitness ist natürlich die Krux dabei, dass sie aktuell auch noch gar nicht, vermutlich noch gar nicht das umsetzen können, was der Trainer vermutlich in 3, 4 Wochen eher abverlangen kann. Was einfach natürlich dem zu Schulden kommt, natürlich, das, was der alte Cheftrainer hier hinterlassen hat, in Anführungszeichen. Aber ganz entscheidend natürlich auch, was man hier an erheblichen finanziellen Einsparungen vorgenommen hat im Athletikbereich, im Fitnessbereich. Wenn ich mich nur auf das Trainerteam konzentriere, dann sind immer noch dieselben Co-Trainer, was ja nichts Schlechtes sein muss, aber was zumindest daher ein Argument darstellt, dass die Kosten einfach gesenkt wurden oder gesenkt werden sollten. Und wir haben auch dann vermutlich an den falschen Enden gespart, was jetzt auch in Form einer Rechnung bezahlt wird. Ich hoffe, dass die Rechnung am Ende nicht größer wird, als man sie ersparen wollte, nämlich dass man in eine gefährliche Zone hineingerät in der zweiten Liga und eine Abwärtsspirale oder einen Abwärtstrend nicht frühzeitig erkennt und dann doch eben in die dritte Liga absteigt, ist jetzt aber ein sehr, sehr dramatisch gezeichnetes Bild. Nur trotzdem muss man das als jemand, der sagt, Verantwortung ist nicht teilbar, mitkalkulieren, weil alles andere wäre ja unverantwortlich. Und das wissen wir ja, unverantwortlich handeln in Hannover, das überlassen wir gern anderen.
Das war ja schon eine kleine Brandrede, die du da gerade gehalten hast. Du hast da sehr viele Themenpunkte angeschnitten, die wir vielleicht noch ein bisschen sezieren müssen, um da einzelne Häppchen rauszuholen. Fangen wir mal erstmal mit den ganzen Trainergespann. Und Dennis, du hast es ja auch gerade schon angerissen, dass du der Meinung bist, dass Kenan Kocak eine andere Idee von Fußball hat, als sie Mirko Slomka hatte. Und dass es vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, bis Kenan Kocak da auch in die Köpfe der Spieler kommt. Findest du denn grundsätzlich, dass du einen Fortschritt siehst? Also wenn wir jetzt mal vergleichen, das Darmstadt-Heimspiel, was ja durchaus unglücklich gelaufen ist, aber auch von 96 nicht sehr dominant geführt wurde. Und jetzt vergleichst du das mit dem St. Pauli-Spiel, wo wir früh in Führung gehen, danach uns aber auch nichts mehr einfällt. Aber war das ein Schritt in die richtige Richtung? Siehst du da veränderte Muster oder ist es dafür einfach noch zu früh?
Um es kurz zu machen, ja, richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das Schöne ist, du sagtest eine andere Idee als unter Slomka. Ich würde es sogar so formulieren, endlich haben wir mal eine Idee. Nämlich ganz ehrlich, im Oktober war aber, da für mich kurz, keine Dennis, aber, Idee das, zu erkennen.
Das ist aber schon deutliche Worte jetzt hier gerade.
Naja, aber man kann schon sagen, dass wir spätestens in den letzten Spielen, in den letzten 4 Spielen unter Mirko Slomka ja keine Idee hatten, was machen wir denn eigentlich, wenn wir Ballbesitz haben oder es war für mich keine, wenn ich an das Sandhausen-Spiel denke, an dieses 1-1, wenn ich an das 0-0 in Osnabrück denke, gegen Osnabrück denke, da waren für mich keine Ideen erkennbar. Und ich glaube tatsächlich, diesen Fußball, den Kenan Kocak jetzt spielen will, wo er sagt, wir haben als Basis jetzt erstmal Grundtugenden, Fleiß, Disziplin, Kampf, Laufen und bauen halt erstmal auf dieser Basis auf und erarbeiten uns dann über diese Grundtugenden hinaus nach und nach dann eben auch spielerische Ideen, eben zum Beispiel, er hat es in der Pressekonferenz angesprochen nach dem Spiel, dass wir beim Umschaltspiel die Räume besser nutzen müssen, das hat zum Beispiel gegen St. Pauli noch gar nicht geklappt, also erstmal 2 Schritte zu gehen, erstmal eben diese Grundtugenden reinbekommen, Tim, du hast auch zu Recht, glaube ich, kritisiert, dass die Fitness der 96-Spieler nicht zum Besten steht, eben sich erstmal um solche Grundtugenden zu kümmern und eben dann als nächsten Schritt, wenn diese Basis, wenn der Grundstein gelegt ist, dann auch zu gucken, wo ist eigentlich unsere Spielidee und was können wir eigentlich dann mit dem Ball anfangen, wie muss das Umschaltspiel aussehen, was machen wir in der Sekunde, wenn der Ballgewinn dort ist, dass all sowas dann in den nächsten Wochen dann trainiert wird. Und das ist tatsächlich etwas, was mich positiv stimmt, erstmal diese Herangehensweise zu sagen, wir brauchen erstmal Grund drin, wir müssen erstmal irgendwie eine stabile Basis haben und auf der können wir dann aufbauen. Das ist für mich genau die richtige Herangehensweise. Was auch noch, finde ich, Tobi, du hattest jetzt konkret ja gefragt, ja, ist schon eine Entwicklung zu sehen. Baccalords, der hat nach Abpfiff gesagt, ich hatte es mir aufgeschrieben, als ich daneben stand, vielleicht hätten wir vor ein paar Wochen das Spiel noch aus der Hand gegeben, hat er gesagt. Und das zeigt auch so ein bisschen, ja, dass da ja anscheinend schon ein Stück weit eine Entwicklung stattgefunden hat. Wenn Bakalorz als Kapitän sagt, ja, vor ein paar Wochen wäre es noch ganz anders gewesen, möglicherweise hätten wir da nicht den Sieg nach Hause gebracht, jetzt unter Kenan Kocak haben wir das geschafft, weil eben jeder füreinander gekämpft hat. Der Kicker, der deutet das heute in so einem schönen Artikel auch so ein bisschen zweideutig an, na, dann war das wohl vor ein paar Wochen nicht so, dass jeder für den anderen gekämpft hat. Und ja, vielleicht ist es das tatsächlich so. Also erstmal 11 Freunde müsst ihr sein, ist so ein platter Ausdruck. Ja. So eine Phrase, wieder 5 Euro ins Phrasenschwein von mir. Aber das ist tatsächlich so eine Art Basis, die jetzt erstmal, glaube ich, Kocak geschaffen hat. Und als nächstes können wir uns jetzt so um den Feinschliff kümmern.
Ja, das finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Auch was Marvin Bakalorz gesagt hat. Natürlich muss man auch fairerweise sagen, Marvin Bakalorz hatte jetzt unter dem Vorgänger, also unter Mirko Stomka, am Ende keine Rolle mehr gespielt. Natürlich, was soll er Negatives jetzt über den neuen Trainer sagen? Du hast aber auch gesagt, erstmal die Basis schaffen, viel laufen. Wir sind knapp 4 Kilometer mehr gelaufen als der FC St. Pauli, auch wenn man sagen muss, dass sowohl die Quote des Ballbesitzes als auch die Quote der gewonnenen Zweikämpfe deutlich unter St. Pauli lag. St. Pauli hatte 57% Ballbesitz und 55% gewonnene Zweikämpfe. Aber trotzdem, finde ich, hatte man nie das Gefühl, dass St. Pauli in irgendeiner Art und Weise jetzt so gefährlich werden würde, dass unsere Führung zu wanken droht. Tim, hast du das auch so wahrgenommen?
Ja und nein. Also ich hatte schon den Eindruck, dass man das Spiel grundsätzlich im Griff hatte, aber dass man an gewissen Stellen auch nachlässiger wurde, was vielleicht aber auch nur so rüberkam, weil man dann sich ein bisschen tiefer stellte und weil man dann auch komisch wechseln musste, weil halt einfach dann Philippe und Jung, also zwei Spieler in der Viererkette, halt ausgewechselt werden mussten. Aufgrund von Verletzungen so, und ich weiß halt beim besten Willen nicht, was mit diesem Korb los ist. Ich weiß nicht, was mit dem los ist zurzeit oder seitdem der hier ist, keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Der ist ja fast gar nicht mehr brauchbar, der Junge.
Ganz kurz, fandst du wirklich? Ich fand, in der zweiten Halbzeit hat er seine rechte Seite ganz gut dicht gemacht.
Ja, gut. Also wenn die wenn der Vergleich zu Matthias Oscholek kommt als eigentlich unbrauchster Spieler im ganzen Kader, okay, ja, doch, dann gebe ich dir recht. Er hat es natürlich nicht super verkehrt gemacht, so, aber der ist einfach total unsicher. Also der ist so unsicher, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Der hat mal Champions League gespielt, der hat mal gegen Lionel Messi auf der rechten Verteidigerseite gespielt. Das kann doch nicht alles weg sein, dieses ganze ich nenne es mal Wissen oder die, ja doch, das Wissen, wie man sich verhält in Situationen. Also da würde ich auch gerne mal irgendwann mal ausführlicher drüber sprechen, auch gerne mit Julian Korb persönlich, wenn er Bock hat, mal zu kommen. Lieben Gruß an Hannover 96. Ne, ihr wisst, wo wir uns treffen können oder wo ihr uns findet. Und ja, nee, also natürlich nicht katastrophal, aber boah, meine Güte, ey, das ist schon nach vorne, ist das schon. Da schießt sie dir eigentlich fast ein Eigentor mit so. Bei dem Oscholek muss ja fast davon ausgehen, dass der absichtlich die Dinge falsch macht, so unglaublich oft wie falsch der steht. So. Aber insgesamt, um mal auf das zurückzukommen, was du mich am Anfang gefragt hast, ich finde einfach die Wechsel, die vorgenommen worden sind, nicht optimal für den Spielverlauf. Ich hätte offensiv gewechselt, ich hätte wahrscheinlich auch Anton früher oder später in die Innenverteidigung gezogen, aber ich hätte vermutlich taktisch ein bisschen umgestellt. Einfach auch, um die Räume zu besetzen, die man dann in den Umschaltsituationen hätte gut gebrauchen können. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass man das Spiel wenn das Spiel weitere 90 Minuten gegangen wäre, verloren hätte, sondern dennoch über die Zeit gebracht hätte. Nichtsdestotrotz habe ich auch das Gefühl gehabt, dass hier und da einzelne Wackler drin waren.
Aber einzelne Wackler, die zu keinen Gegentoren geführt haben. Also das müssen wir ja positiv konstatieren, so wie das Dennis ja gerade schon getan hat und auch dann auch, was die Spieler hinterher gesagt haben. Aber müssen wir einfach sagen, Hauptsache es waren 3 Punkte. Das war jetzt mal das Spiel, das wir gebraucht haben. Dreckig, ohne große Absolut. Dominanz, ohne große Dominanz, ohne spielerischen Glanz. Völlig egal, das Ergebnis zählt. Und wie wir auch schon sagten, Da redet in 3 Wochen sowieso kein Mensch mehr drüber. Kann das ein Wendepunkt gewesen sein? Und müssen wir einfach sagen, das Spielerische, das braucht Zeit. Und wir können jetzt zufrieden sein, dass wir gegen, gut, war der Gegner so schlecht oder waren wir so stark? Also ich meine, St. Pauli hat natürlich nichts auf die Kette bekommen. Aber vielleicht lag es ja auch daran, dass, wenn Los Luoka ja auch schon gesagt hat, weil der Beantrag hat uns immer gestört. Also haben wir ja vielleicht gar nicht so viel falsch gemacht in der Defensivbewegung. Also muss man einfach sagen, das war jetzt das Spiel, das wir gebraucht haben, das Ergebnis, das wir gebraucht haben. Und alles, was jetzt danach kommt, das müssen wir anders bewerten. Aber dieses Spiel bewerten wir jetzt. Wir haben die 3 Punkte, wir haben auswärts wieder mal gewonnen. Und wir können froh sein, dass wir standhalten konnten und dass wir es geschafft haben, Angie St. Pauli überhaupt nicht gefährlich vor unser Tor kommen zu lassen. Können wir das so als Fazit ziehen?
Ja, würde ich sagen. Es war Kategorie dreckiger Arbeitssieg 1-0. Hauptsache, wir haben die Punkte. Wichtig war, glaube ich, dieses Positiverlebnis für die Jungs, dass die mal jetzt nach, ich glaube, 6 Wochen ohne Sieg jetzt auch mal wieder ein Positiverlebnis hatten, auf dem sie aufbauen können, auch gerade unter dem neuen Trainer. Und wenn man hinterher nach dem Abpfiff dann nochmal so ein bisschen genauer hingeguckt hat, die haben sich wirklich füreinander gefreut. Also das war wirklich richtig schön zu sehen. Das war nicht so, die hatten nicht so diese Einstellung, ja toll, 3 Punkte, Siegprämie kassiert, ich weiß nicht, 10.000 Euro oder was man da dann bekommt als Spieler und ab geht's nach Hause. Sondern die haben wirklich hinterher, war in der Kabine laute Musik. Lindenmeier durfte den DJ spielen. Alle haben sich für Linden gefreut, dass er dieses Erfolgserlebnis hatte. Und man hat gesehen, da vielleicht wächst da so ein Stückchen weit jetzt auch eine kleine Einheit zusammen. Das ist immer so ein bisschen, jetzt auch wieder nochmal 5 Euro von mir ins Phrasenschwein, macht dann schon 10 heute. Aber Schlaudraff hat es tatsächlich nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt, wir haben uns als Einheit präsentiert. Und ja, ich glaube tatsächlich, das ist eben die Basis, um in dieser Liga, in der zweiten Liga, die Punkte zu holen. Das ist gar kein Hexenstück, wo man da jetzt einen Mittelfeldplatz in der zweiten Liga hinbekommen muss. Da muss man einfach mal wirklich ein bisschen Teamgeist zeigen und eben so, wie wir es gegen Pauli getan haben, füreinander einstehen. Dass Mittelfeld natürlich nicht unser Anspruch ist, ist mir auch klar. Aber jetzt erstmal, um sich in den nächsten Spielen zu stabilisieren, und darum geht es ja bis zur Winterpause, einfach erstmal, damit man weit weg von den Abstiegsrängen kommt. Da geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie durchzudrehen und schon wieder von Aufstieg zu reden, sondern einfach erstmal dieses Abstiegsschreckgespenst zu verjagen, um dass man erstmal sich jetzt wieder stabilisiert und dann vielleicht auch in der Winterpause eben dann spielerisch sich weiterentwickelt. Aber jetzt erstmal bis zur Winterpause gut durchkommen, Punkte holen und ja, genau in diese Kategorie fällt für mich eben dieser Arbeitssieg gegen Pauli. 3 Punkte, Mund abputzen und vor allem eben das Positive mitnehmen. Und das scheinen die Spieler auch zu machen.
Tim, würdest du dieses Fazit teilen?
Das würde ich, das würde ich so unterschreiben, ja.
Ja.
Das würde ich unterschreiben. Also ich denke das auch. Ich glaube, dass das jetzt erstmal wichtig war für die eigene Moral und für die Stimmung auch, dass sie besser wird und dass der Marvin Bakalos nicht immer so traurig guckt, wenn man ihm über den Weg läuft und nicht grüßt, wenn man ihn grüßt. Übrigens, liebe Grüße, beim nächsten Mal, wenn du deine Äpfel kaufst, sag ruhig mal guten Morgen, wenn ich guten Morgen sage, mein lieber Freund. Aber grundsätzlich gebe ich dem recht, und das kann man auch ruhig durchaus, so kann man auch, finde ich, gar nicht mal unbedingt anders sehen eigentlich.
Ja, okay, dann würde ich sagen, haben wir das verbucht. Also das 1-0 auf St. Pauli war ein Arbeitssieg, ein dreckiger Arbeitssieg, den wir aber gebraucht haben und hoffentlich da positive Lehren draus ziehen, dass der Trainer ja auch, Dennis, wie du es so schön gesagt hast, hinterher nicht nur Positives zu berichten wusste, sondern auch klar gesagt hat, wir haben da Räume nicht bespielt, die es gegeben hat. Macht ja Hoffnung, ja. dass man da eben nicht denkt, okay, 3 Punkte, alles gut, super Spiel, sondern dass man realistisch genug ist zu sehen, wir haben da noch viel Arbeit vor uns. Ich würde vorschlagen, dass wir damit den Teil über dieses Spiel auf St. Pauli beenden und dass wir gleich zurückkommen und ein bisschen genauer nochmal gucken, was ist Kenan Kocak für ein Typ, was hat Kenan Kocak in der kurzen Zeit, in der er hier ist, bereits bewirkt, und nochmal grundsätzlich sprechen, weil das haben wir bisher nicht getan. Tim und Dennis, ist Kenan Kocak ein Trainer, den wir hier gebraucht haben, kann er uns voranbringen oder eben auch nicht? Das alles besprechen wir nach einer kurzen Pause.
Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
1:0, dreckiger Auswärtssieg, das haben wir besprochen. Jetzt wollen wir etwas genauer gucken auf unseren neuen Trainer, auf Kenan Kocak. Dennis, wir haben mit dir ja noch gar nicht sprechen können. Deswegen, du hast ja deine Meinung über Mirko Slomka gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Was war denn so dein erster Gedanke, als du gehört hast, dass Kenan Kocak hier neuer Trainer wird? A, kanntest du ihn? Und B, was hast du von ihm erwartet?
Gut, wir kannten ihn ja schon seit dem Sommer, zugegebenermaßen vor dem Sommer war er mir kein Begriff, aber als er dann hier ins Trainerroulette reingeworfen wurde, so als möglicher Nachfolger von Thomas Doll, ist er ja dann nicht geworden, aber er stand ja zur Debatte. Da habe ich mich dann natürlich schon mal so ein bisschen über ihn schlau gemacht und ja, er bringt halt, glaube ich, so einen Fußball mit, der erstmal von der Maxime ausgeht, hinten möglichst defensiv sicher stehen. Um dann gucken vorne, was geht. Viel auf Fleiß, auf Disziplin setzt er. Also diese Grundtugenden, die müssen bei ihm drin sein. Wenn man auch so seine Trainings anschaut. Tim, wir hatten das letzte Woche schon mal miteinander besprochen. Also diese Sachen, dass er eben auch durchaus mal sich Bestrafungen ausdenkt für Spieler, die nicht so mitziehen oder für dann die Spieler, die da irgendwelche Tests im Training verlieren, sei das dann am Ende irgendwie Arschbocken oder irgendwas fürs Gewinnerteam machen. Also so ein bisschen halt auch nicht nur belohnen, wenn etwas gut läuft, sondern auch bestrafen, wenn etwas schlecht läuft, um damit eben so ein bisschen diese Grundtugenden wie Disziplin und Fleiß hervorzurufen. Das scheint für mich jetzt erstmal gar kein schlechter Ansatz zu sein, um einfach so eine Grundstruktur reinzubekommen beim Team von Hannover 96 und ein bisschen wirklich das Team, den Teamgeist zu formen. Man hatte ja, muss man sagen, in den letzten Wochen unter Mirko Slomka auch nicht mehr den Eindruck, dass da einer noch für den anderen den Extrameter geht. Im Gegenteil, also da hat doch am Ende so eine leise Auflösungserscheinung, was eben gerade so den Teamgedanken angeht, hat man ja durchaus teilweise da schon erkennen können. Und deshalb erstmal würde ich sagen, gut, dass er hier ist. Ich glaube, so einen vom Typ brauchen wir. Auch gut, dass wir ihm jetzt nicht gleich einen 5-Jahres-Vertrag gegeben haben, weil er da tatsächlich natürlich ein unbeschriebenes Blatt ist. Und sicherlich ist er einer, um das Team jetzt erstmal ein bisschen zu festigen und zu stabilisieren. Ob er dann auch einer dafür ist, das Team weiterzuentwickeln. Ja. Ja, das wird man dann in der Rückrunde sehen. Deshalb bin ich jetzt auch gar nicht traurig darüber, dass man ja erstmal ein bisschen konservativ ist und sagt, wir machen den neuen Vertrag erstmal nur bis zum Saisonende und schauen dann, weil wir zahlen ja aktuell auch genug noch Gelder für Trainer, die hier einen Vertrag haben bzw. hatten. Und von daher ist das, glaube ich, genau der richtige Ansatz, der jetzt bei Kocak gewählt wurde. Bin ich im Großen und Ganzen mit der Verpflichtung sehr zufrieden und mir scheint es jetzt nach den ersten beiden Spielen, ich ziehe mal so ein kleines Zwischenfazit, ja, auch der Richtige zu sein, eben gerade auch deshalb, weil er nach dem Auswärtssieg gegen Pauli bei der Pressekonferenz nicht sich vorne hingestellt hat und gesagt hat, alles ist super, sondern im Gegenteil, er hat sehr viel kritische Sachen angesprochen und das ist ja jetzt auch gerade nicht häufig, dass ein Trainer viel Kritisches anspricht, wenn man gerade gewonnen hat. Das hat er aber getan. Das scheint mir tatsächlich dann deshalb auch, kann man sagen, dieser Trainer, der ist authentisch, ehrlich, sagt seine Meinung und will eben auch kein Schönwetter um sich herum erleben, ja, sondern will an der Sache arbeiten, hart arbeiten. Das ist so mein erster Eindruck von ihm und der erste Eindruck gefällt mir gut.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Tim, jetzt hat Dennis ja gerade skizziert, warum er der Meinung ist, dass er der richtige Trainer ist, der Kenan Kocak. Ich habe da noch eine kleine Sache, die mir auf der Seele brennt. Kenan Kocak ist ja nun allein gekommen. Das heißt, ich glaube, das ist der allererste Cheftrainer von Hannover 96, der nicht irgendwie ein Co-Trainer, zumindest der allererste Cheftrainer von Hannover 96 in den letzten Jahren, der nicht einen Co-Trainer mitbringen kann, ein eigenes Team mitbringen kann. Bei Thomas Doll erinnere ich mich an Ralf Zumdick. Ich erinnere mich bei André Breitenreiter unter anderem an Asif Saric, der immer noch da ist, und Volkan Bolut, um nur mal die letzten zu nennen. Tim, wie beurteilst du das, dass wir sagen, wir verpflichten zwar einen neuen Trainer, aber der muss mit dem Material arbeiten, was bereits vorhanden ist, weil wir nicht bereit sind, da Abfindungen zu zahlen, neue Gehälter zu zahlen. Also kann eigentlich ein Cheftrainer in so einer Konstellation erfolgreich arbeiten oder ist das ein großer Nachteil, den Kenan Kocak da eingegangen ist?
Ich beurteile das vor allem kostensparend. ob das letztendlich sich für Quinan Kocak negativ auswirkt. Das kann man jetzt sowieso noch gar nicht sagen. Und ich glaube auch, dass es in einem halben Jahr noch zu früh ist, weil wenn die Mannschaft unter Kenan Kocak auf Platz 5 springt am Ende der Saison, wonach es ja nicht aussieht, aber dennoch ist das ja eine Variable, die man bedenken muss, dann hat man ja zumindest kein Kontraargument mehr zu sagen, dass das, oder kein Argument mehr zu sagen, dass das ein Fehler war. Fußball ist halt eben ein saumäßig schnelllebiges Geschäft. So, und deshalb glaube ich, müssen wir uns davon ein bisschen verabschieden, dass wir das, dass wir die Frage so stellen. Die Frage sollte eigentlich lauten, warum ist das überhaupt so? Und warum bringt er hier eigentlich keinen mit? Ist es vielleicht so, dass es damit zusammenhängt, dass er nur einen 7-Monats-Vertrag hat, also einen Vertrag bis Saisonende? Und dann vielleicht lieber erstmal als Cheftrainer selber schauen möchte, ob es nach den 7 Monaten auf dem Schleudersitz der Nation überhaupt weitergeht für ihn und er dann da doch bestimmt keinen Co-Trainer mitbringt, der dann hier auch herkommt und hier auch eine Wohnung braucht oder eine Bleibe braucht oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das werden wir alles im Sommer herausfinden. Und natürlich auch, oder vielleicht auch schon früher, wer weiß, ja, das geht hier super schnell in Hannover. Vielleicht ist ja im März schon Feierabend für Kenan Kocak und dann kommt halt irgendwie der nächste Trainer so. Und das werden wir dann alles sehen. Aber insgesamt beurteile ich das als eher negativ als positiv, dass er keinen Co-Trainer mitgebracht hat, weil, glaube ich, ein absoluter Cut dem Team vielleicht nochmal einen anderen Effekt impliziert hätte und man jetzt vielleicht in den kommenden Wochen da auch nochmal eine andere Entwicklung sehen könnte insgesamt.
Ja, genau bei diesem letzten Drive, den du gerade gedreht hast, bin ich auch bei dir. Dass ich denke, dass es, glaube ich, eine schwierige Situation ist für einen Trainer, in eine Situation zu kommen, von der du weißt, du hast eine verunsicherte Mannschaft, du kannst aber alleine natürlich versuchen, was zu bewegen, aber du bist auf ein Team angewiesen, das eben vorher schon da war, all die Höhen und leider viel mehr Tiefen mitgemacht hat, die wir seit dem Wechsel von André Breitenreiter hier zu beobachten hatten. Und ich bin da auch da deiner Meinung. Natürlich kann man sagen, man sieht das erst alles hinterher, aber ich finde, die Voraussetzungen könnten schlechter kaum sein, dass du als Cheftrainer hier viel bewegen sollst, man auf dich große Hoffnungen setzt, man große Erwartungen an dich hat und du dennoch darauf angewiesen bist, dass das Team, was mutmaßlich vorher nicht so gearbeitet hat, dass das erfolgsversprechend war, hier wieder mit oder immer noch an deiner Seite ist und du auf diese Menschen angewiesen bist. Halte ich auch für eine schwierige Konstellation. Dennis, du hast ja jetzt gesagt, Kenan, ja, also so von seinen Prinzipien her und um Stabilität zu bringen, sei er der Richtige. Wie beurteilst du denn die Situation, dass er wirklich hier ganz alleine hergekommen ist und eigentlich für den Profifußball doch eine sehr ungewöhnliche Situation vorfindet, nämlich nach dem Motto, friss oder stirb, leb mit dem, was du hier vorfindest, oder komm halt nicht zu uns. Wie beurteilst du diese Situation?
Das beurteile ich tatsächlich kritisch. Ich finde es nicht günstig, wenn man jemanden alleine jetzt als Heilsbringer versucht, hier einzusetzen. Also ich finde, ein neuer Trainer sollte jemanden haben als Vertrauensperson, mit dem er sich auch mal unter 4 Augen abends nochmal austauschen kann. Das hilft ganz oft tatsächlich, das erleben wir, glaube ich, auch selbst, wenn wir jetzt mal über uns ganz normale Menschen sprechen. Es hilft immer, wenn man irgendwie einen guten Freund hat, mit dem man auch mal ein vertrauensvolles Gespräch über irgendeine Situation führen kann. Sei es irgendwie im beruflichen Umfeld, sei es im privaten Umfeld. Es tut immer gut, sich mit jemandem unter 4 Augen auszutauschen, bei dem man weiß, dass man offen reden kann, dass man jetzt kein Blatt vom Mund nehmen kann, sondern wirklich mal ganz offen eine Situation diskutieren kann, weil man dieser Person vertraut und weil dann auch vielleicht nichts nach außen dringt, weil man eben da eine Vertrauensperson hat. Und während man eben diskutiert unter 4 Augen, reflektiert man ja auch für sich selbst und gewinnt dadurch wieder neue Erkenntnisse. Und tatsächlich ist, glaube ich, so eine Diskussion mit einer Vertrauensperson, mit einem guten Freund oder zumindest einem Vertrauten im beruflichen Umfeld Umfeld etwas sehr Produktives. Das hat Kenan Kocak jetzt natürlich nicht. Er ist hierher gekommen und hat erstmal keinen im Vorfeld wirklich persönlich gekannt und muss erstmal gucken, tatsächlich, wem kann er vertrauen. Sowas kostet dann etwas Zeit. Sowas ist für Kocak dann natürlich auch, ja, das muss er jetzt noch parallel irgendwie herausfinden. Und ich hätte es glücklicher gefunden, wenn er das zumindest eine einzige Person sei, dass dann irgendwie einer der Co-Trainer oder einer vielleicht auch irgendwie im erweiterten sportlichen Stab, das muss ja nicht immer vielleicht ein Co-Trainer sein, sei es ein Videoanalyst, dann auch hätte mitbringen können. Ich glaube, das hätte ihm sicherlich persönlich nochmal geholfen, wenn er hier eine Vertrauensperson gehabt hätte. Gut, jetzt ist es so, wie es ist. Höchstwahrscheinlich wurde es eben aus Kostengründen nicht gemacht. Und ich halte Kenan Kocak tatsächlich aber für so einen Typen, so wie ich ihn bisher irgendwie auf den Pressekonferenzen und an der Seitenlinie des Spielfeldes erlebe, dass er sich da auch durchbeißen wird, alleine. Und dass er sich jetzt auch selbst sagt, ich schaffe das auch so, selbst wenn ich jetzt auf mich allein gestellt bin. Ich glaube, das ist so ein positiver Typ, der gerne so eine Herausforderung annimmt. Abschließend vielleicht noch dazu kann man auch sagen, er hat im Prinzip ja nicht so viel hier zu verlieren. Wenn es nicht klappen sollte mit ihm langfristig, dann kann man ja sagen nach dem Motto, ja, vor mir sind schon namhafte Trainer wie Thomas Doll und Mirko Slomka gescheitert, warum sollte ich es besser machen? Zumal ich ja nicht mal meinen Kader hatte, den ich mir selbst zusammengestellt habe. Von daher ist es für ihn eigentlich eine komfortable Ausgangssituation, weil er nicht viel verlieren, aber ganz viel gewinnen kann. Und deshalb glaube ich, er ist so ein Typ, der Bock auf diese Herausforderung hat. Genauso ein Typ, wie wir ihn jetzt gebraucht haben. Und ja, dass er jetzt niemanden mitbringen konnte, ist wirklich schade. Und ich hätte es besser gefunden, wenn er eine Vertrauensperson um sich gehabt hätte. Aber er wird sich auch alleine durchbeißen. Das ist meine Überzeugung.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne, dass wir das nicht ganz glücklich finden. Das konnten wir ja gerade schön hören. Aber ich denke auch und ich hoffe, dass du recht hast, Dennis, dass Kenan von seinem Typ her einfach auch stark genug ist, alleine hier seinen Mann zu stehen. Jetzt muss ich was ins Phrasenschwein schmeißen, mache ich aber gerne. Und dass er wirklich da einen positiven Drive rausnimmt und vielleicht sogar, also wenn es für ihn ja auch durchaus zum Vorteil sein kann, zu sagen, ich habe mich da alleine durchgebissen, ich habe das trotzdem irgendwie hingekriegt und die ersten Anzeichen, die haben wir ja schon gesehen. Also wir stehen tatsächlich relativ stabil, oder wir standen in Hamburg relativ stabil und haben da wenig zugelassen gegen einen zugegebenermaßen schwachen Gegner. Vielleicht sieht das ja aber schon am Samstag ein bisschen anders aus. Lasst uns kurz vorausblicken auf unseren kommenden Gegner, Erzgebirge Aue. Tim, du hast ja schon mal vor einigen Wochen dich sehr interessant über Erzgebirge Aue geäußert und hast da irgendwas von die reißen da ihr Bergwerk ab, wenn die weiterhin so erfolgreich spielen, gesagt. Stoppen wir sie jetzt oder haben wir da tatsächlich, laufen wir Gefahr, dass Erzgebirge Aue doch noch irgendwas abreißen muss bei sich in der Stadt?
Ich befürchte, es gibt Aue gegen Aue. Ich wollte das, eigentlich glaube ich das gar nicht, ich wollte das einfach nur mal sagen. Nee, weiß ich nicht, ich glaube, die haben jetzt ja gerade verloren, glaube ich. Jetzt am Sonntag, meine ich, hat Aue verloren. Ja, das ist irgendwie eine Entwicklung, die mir gar nicht gefällt, dass Aue da oben steht. Und ich kann aber nur davor warnen, Aue so zu unterschätzen, weil es Erzgebirge Aue ist, sondern das schon mit ordentlich einer Portion Respekt anzugehen am kommenden Samstag, ist schon sicherlich eins der schwierigeren Spiele dieses Jahr oder diese Saison zumindest und das sollte man auch so angehen. Ich glaube, dass Aue eine verdammt konterstarke Mannschaft ist. Es ist keine Mannschaft, die nur über Ballbesitz kommt oder die irgendwie eine sehr, sehr ja, ideologische Idee verfolgt des Fußballs. Ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, die sehr gut reagiert. Da haben wir also mit Erzgebirge Aue den perfekten Gegner als eine Mannschaft, die nicht sehr gut agiert. Einzig und allein daran mache ich allerdings nicht fest, dass wir ein schweres Spiel gegen Aue sehen werden, sondern ich glaube auch, dass 96 jetzt so ein bisschen wachgeküsst ist Und dass 96 von noch vor 4 Wochen garantiert gegen Aue übel untergegangen wäre. Aber das mit der nötigen Form Respekt auch der eigenen Leistung gegenüber und auch dem, was man als Entwicklungsstand bezeichnet, wenn man der gegenüber auch eine nötige Portion Respekt entgegenbringt und keinen Höhenflug entwickelt, glaube ich, ist man mit Demut und harter Arbeit und Respekt dem Gegner gegenüber auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Aue hier im eigenen Stadion zu schlagen und das, was der Mannschaft sehr gut tun würde, wäre selbstverständlich, dass die Mannschaft ein deutliches Ergebnis erzielt und pünktlich zum Winter oder pünktlich zur Vorweihnachtszeit die Zuschauer wieder davon überzeugt, dass es möglich ist, in den eigenen 4 Wänden zu gewinnen.
Ja, klingt erstmal gar nicht so schlecht. Wenn wir uns Aue mal ein bisschen genauer angucken, Aue hat gegen Stuttgart unentschieden gespielt, relativ zu Beginn der Saison zu Hause 0-0. Aue hat dann gleich darauffolgenden Spieltag 4-0 gegen den HSV auf die Mütze bekommen. Wenn wir weiter gucken, hat Aue Nürnberg geschlagen. Aue hat dann St. Pauli mit 3-1 geschlagen und dann im letzten Spiel in Bochum 2-0 verloren. Also da ist irgendwie auch so ein bisschen alles drin. Wenn ich mir den Kader angucke, dann komme ich erstmal auf einen der Ersatztorhüter, nämlich Daniel Haas. Etwas ältere 96-Fans werden sich erinnern. Daniel Haas war auch mal bei uns als ganz hoch gehandeltes Talent von Eintracht Frankfurt gekommen, war auch bei uns mal im Kader, durfte immerhin ein Spiel in seinen 3 Jahren, die er 96-Spieler war, absolvieren in der Bundesliga. Wenn wir da ein bisschen genauer weiter gucken, sehen wir auch einen Spieler, den ich jetzt ungern nenne, aber Jan Hochscheid. Jan Hochscheid, 5 Jahre Spieler bei Eintracht Braunschweig. Also auch das.
Wer?
Ja, wer? Auch das ein Spieler, den man hier vielleicht kennt aus Derbys in der ersten Liga. Pascal Testroth, bei Dresden hat er uns hier mal böse einen eingeschenkt. Also da sind schon so ein paar Spieler dabei, die auch eine Geschichte um und mit 96 haben. Dennis, ist Aue der richtige Gegner, um zu sagen, jetzt müssen wir den ersten Heimsieg starten? Es ist eine Mannschaft, die in den Top 6 steht, ob zu Recht oder zu Unrecht, lassen wir mal dahingestellt, aber wenn wir die schlagen, dann vergolden wir so ein bisschen den Sieg gegen St. Pauli und dann können wir endgültig aufhören, nach unten zu gucken. Würdest du das auch so sehen?
Abteilung Attacke.
Wir haben ja jetzt noch 2 Heimspiele, ne, im Dezember, ne, gegen Stuttgart, gegen Aue. Gegen Stuttgart, das wird schwierig, kurz vor Weihnachten. Gegen Aue muss es jetzt
noch eins geben. Das wird hervorragend.
Gerade Aue ist auch so ein bisschen in einem, also ich will jetzt nicht sagen Negativlauf, aber wenn man sich nochmal genau anschaut, aus den 6 letzten Pflichtspielen haben sie nur 1 gewonnen, eben dieses 3-1 gegen Pauli. Deshalb, so dieser super Höhenflug, der ist jetzt gar nicht bei Aue zuletzt mehr gewesen. Von daher könnte was gehen. Und Erzgebirge Aue, das ist jetzt einfach mal so ein Gegner der Kategorie, den muss man als Erstliga-Absteiger auch zu Hause mal schlagen können. Deshalb, ein Heimsieg muss her. Ich glaube tatsächlich auch, es könnte ein Heimsieg werden, weil jetzt eben so ein bisschen positiver Drive auch drin ist. Und so traurig das jetzt auch klingt, wir brauchen diesen Heimsieg ganz, ganz bitter. Denn wenn wir jetzt gegen Aue auch nicht gewinnen und dann hätten wir nur noch Stuttgart als letzte Chance, um in dieser Hinrunde einen Heimsieg zu bekommen, das wird dann schon eine schwierige Sache. Deshalb, ein Sieg muss drin sein, ein Sieg kann drin sein und ich glaube tatsächlich daran, dass er drin sein wird.
Aha. Das klingt doch sehr positiv. Also ich denke auch, dass ich finde es tatsächlich, dass Aue jetzt auch ein Gegner zur rechten Zeit ist. Und du hast es gerade schön gesagt, der große Höhenflug ist so ein bisschen beendet. Ein paar Unentschieden waren mit drin. Jetzt die Niederlage in Bochum, da kommen sie vielleicht genau zur rechten Zeit. Wir sind gerade dabei zu sagen, okay, wir haben uns gefangen, wir wollen jetzt weiter durchstarten. Und Aue muss erstmal wieder zu sich finden nach dem Spiel in Bochum. Ich denke auch, dass das eine gute Gelegenheit ist. Und wie du auch sagst, wenn wir das Heimspiel nicht gewinnen, dann ist natürlich der Druck im ersten Rückrundenspiel, was allerdings noch vor Weihnachten stattfindet, nämlich im Heimspiel gegen Stuttgart, der ist dann natürlich immens groß. Wobei man natürlich auch sagen muss, Stuttgart jetzt auch ab und zu unglücklich droht, aus diesen ersten 3 Plätzen rauszurutschen. Vielleicht kommen die dann auch zur rechten Zeit. Aber Tim, es darf ein Heimsieg werden oder muss es sogar ein Heimsieg werden, wenn wir Dennis beim Wort nehmen und sagen, als Erstliga-Absteiger, da musst du den Verein Erzgebirge Aue einfach schlagen.
Ja, also als Erstliga-Absteiger, ne? Ich weiß nicht, wie wir da schon alles hätten schlagen müssen. So, ich weiß nicht, ich fühle mich auch nicht mehr als Erstliga-Absteiger, sondern als Zweitligist. Und das ist immer noch mal irgendwie ein Unterschied. Und das tut auch ganz schön weh, wenn ich ehrlich bin. Aber du musst natürlich Aue schlagen. Ey, natürlich musst du Aue schlagen. Du musst doch jetzt irgendwie mal überzeugen können, dass du die Weihnachtsfeier nicht aus eigener Tasche bezahlen musst. So, ja, und du musst da auch überzeugen können, dass du, ja, dass die Leute hier gegen Stuttgart auch nochmal herkommen, so als Jahresabschluss, und dass die Leute Lust bekommen. So, darum musst du natürlich zu Hause gewinnen. Also ich meine, dass diese Frage stellt sich mir eigentlich überhaupt nicht. Ich gehe ja eigentlich jedes Spiel ins Stadion und hoffe einfach, dass die Jungs, jetzt sage ich schon hoffen, ne? Ich gehe davon aus, dass die Jungs mit dem Ansatz rangehen, den Gegner aus dem Stadion zu schießen. So. Nur die letzten Wochen und Monate waren einfach so ernüchternd, dass selbst bei mir der Optimismus weg ist. Und das ist einfach ein gefährliches Zeichen. So, und als Konsequenz dessen bleiben die Leute natürlich auch weg. Und einfach auch um diese Zuschauertalfahrt auch mal zu beenden und zu durchkreuzen, ist ein Sieg gegen Aue Pflicht.
Okay, jetzt haben wir nur zwei Hiobsbotschaften mitgebracht aus Hamburg. Wir haben nämlich einmal den Ausfall von Philippe, der sich den Rippenknorpel gebrochen hat.
Ah, der bricht sich immer irgendetwas, wovon ich nicht weiß, wo es im Körper ist. Also gut, Rippenknorpel ist ja jetzt einigermaßen klar, wo das im Körper sein könnte. Aber ich glaube auch, dass die Ärzte beim Blick in seine Krankenakte sagen so, ey, what, ey? Ich habe Medizin studiert und ich weiß nicht mal, wo das ist.
Ja.
So, also es ist irgendwie so wenig überraschend und so unglaublich, ja fast schon, ich will nicht sagen lustig, aber so irgendwie so unglaublich klar, dass natürlich Philippe sich den Rippenknorpel bricht.
Und Sebastian Jung fällt auch aus bis nach Weihnachten. Der hat sich eine Muskelsehnenverletzung in der Glutealmuskulatur, also im Gesäß, in der Gesäßmuskulatur zugezogen.
Auf ja, das Seite. Haben wir jetzt von dem Arschbrocken. Das haben wir jetzt davon. Davon kommt die Bild-Zeitung war sich übrigens auch nicht zu doof zu titeln. Aus Kolczak wird Poczak. Und im Hinblick auf dieses Arschbucken, also sowas Peinliches, ich dachte wirklich, Lars Beike ist sonst nichts mehr peinlich, aber das ist ja wohl mal absolut oberpeinlich. Lars Beike, stell dich, das möchte ich gerne klären, wie du auf den Trichter gekommen bist.
Ja, das könnt ihr dann persönlich und privat klären, gerne, da müssen wir gar nicht dabei sein. Das hat 96 dazu verleitet, für diese Trainingswoche Spieler aus der 96 Akademie hochzuziehen, und ihr Lieben,
ja.
Es ist ein alter Bekannter mit dabei. Sehr, 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 sehr interessant übrigens beim Sportbazar und in den Matzak-Erzeugnissen war zu lesen, dass Christian Schulz sagt: Nein, Profis, nie wieder, auf gar keinen Fall, ich nicht. Ja, und wer ist einer, der jetzt mit bei den Profis trainieren soll? Christian Schulz. Wie finden wir das denn?
Schule, da kannst du mal
Christian
sehen.
Christian Schulz, Mensch, da kommen mal Erinnerungen hoch. Toller Typ. Also, der war 2007 ist der bei Hannover 96 zu Hannover 96 gekommen. Damals 2007. Ne, das Wahnsinn, wie lange das her ist. 12 Jahre. Dann ist er bis 2016 bei uns geblieben. Und ja, Daniel Stendel hat dann gesagt, dass er gehen muss. Aber eigentlich wäre Schulz noch gerne länger hier bei uns geblieben. Also eine absolute Identifikationsfigur. Ja. Schulle, das ist ein großartiger Typ, der immer alles für die Mannschaft gegeben hat, mit dem wir in Europa gespielt haben, der so einigen Abstiegskampf mit uns ausgefochten hat, der dieses unglaublich tolle Fallrückzieher-Tor gegen HSV gemacht hat, an das ich mich immer noch gern zurückerinnere. Also Christian Schulz, absolute Identifikationsfigur, ehemaliger Kapitän, und ich freue mich jedes Mal, irgendwie, wenn man den mal wieder live in Action sieht, sei es eben bei der U23 oder jetzt ja vielleicht sogar mal irgendwie wieder in irgendeiner Art bei den Profis, egal ob jetzt beim Training oder dann tatsächlich auf dem Platz.
Wäre das großartig.
Ja, aber vor allem, er hat ja auch am letzten Spieltag war er Doppeltorschütze, einmal ins richtige Tor und einmal ins eigene Tor beim Spiel und beim Sieg der U23 am vergangenen Samstag. Ja, Tim, ist Schulle dann doch nur jemand, der jetzt den Trainingskader auffüllt, damit du auch mal vielleicht 11 gegen 11 spielen kannst? Oder glaubst du, dass Christian Schulz tatsächlich ein Thema wird für den Kader am Samstag?
Ich habe keine Ahnung, was ich zu diesem Thema sagen soll. Ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ich das finde. Ich finde den Typen geil, so. Ist zwar Bremer, aber finde ich grundsätzlich geil.
Na komm, nee, er ist kein Bremer mehr. Das ist so lange bei 96 jetzt gewesen, wie ist Dennis
Brass? Ja, ne.
Okay. Dann müssen wir die Bremer Vergangenheit auch mal vergessen.
Gut, okay. Es ist ja auch Zeit der Nächstenliebe.
So.
Da will ich jetzt auch mal nicht so sein. Nee, tatsächlich finde ich das natürlich total lustig, dass 96 keinen Innenverteidiger mehr hat und sie sich jetzt aus der U23 bedienen muss. Er hat im Sportbase-Artikel, ich finde es leider nicht mehr wieder, hat er darauf hingewiesen,
ja,
dass Timmy Walbrecht doch
genau
unbedingt zu nehmen sei. Und,
der ist ja auch hochgezogen. Also auch er darf jetzt
mit. Ach so.
Ja, ja. Das Witzige ist, nicht nur Christian Schulz, der gesagt hat, nein, Profi nie wieder, und nehmt den Timmy, der kann das auch. Tim Walbrecht im Übrigen ist auch hochgezogen worden. Und und darf.
Gut dran, ne?
Genau, also bleiben wir erstmal bei Tim Walbrecht, ein Spieler eigentlich aus der U19, der im September erst 18 Jahre alt geworden ist, allerdings seit Saisonbeginn in der U23 spielt, kann eingesetzt werden als Innenverteidiger sowie auf A6, klingt so ein bisschen nach Waldemar Anton. Den hat, wie du schon richtig gesagt hast, Christian Schulz in diesem Sportbuzzer oder in dem Matzak-Artikel heute Morgen noch vorgeschlagen. Der ist ebenfalls mit an Bord und natürlich dann auch noch der, ich sag mal, U19-Knipser, du hast ihn gerade schon namentlich benannt, der Mick Gudra, der immerhin 15 Torbeteiligungen in dieser Saison vorweisen kann, darunter in 12 Einsätzen 8 Tore und 7 Vorlagen, auch er 18 Jahre alt. Also Christian Schulz, Tim Walbrecht und Mick Gudra verstärken den Trainingskader in dieser Woche. Über Schulz haben wir jetzt schon gesprochen. Wenn Schulz Tim Walbrecht vorschlägt, ja. Oder auch Tim, je nachdem, wer will, glaubt ihr, das kann irgendwie eine Lösung sein? Weil wir müssen ja ehrlich sein, es muss ja, also Philippe fällt aus, mit Josip Ellis haben wir noch einen Innenverteidiger, der gesund ist. Marcel Franke ist auch weg.
Genau.
Der Timo Hübers auch noch nicht wieder da. Das heißt, also entweder Schulle oder Walbrecht, die müssen ja quasi spielen.
Ist ja schon, ja.
Oder ziehen wir Waldi wieder zurück? Und also was machen wir?
Ja, ich fürchte halt, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Anton zurückgezogen wird. Oder was heißt ich fürchte? Also ich glaube schon, dass es darauf hinauslaufen wird. Also erstmal genau, Personalsituation, genau so ist es. Tobias, super zusammengefasst. Alle drei bis zum Jahresende weg. Jung, Philippe, Franke fallen alle bis zum Jahresende aus. Hübers ist dieses Jahr, wird auch noch nicht wieder fit sein. Da bleibt jetzt im Prinzip nur noch das Innenverteidiger-Duo Anton und Elis über. Es sei denn, man versucht jetzt mal ein Experiment mit Walbrecht. Aber die Sache ist tatsächlich die, man muss jetzt ja mal ein bisschen perspektivisch denken. Wir haben noch mehrere Spiele in diesem Jahr. Und Philippe, Franke und Jung und auch Hübers, die werden alle nicht mehr dieses Jahr fit. Das heißt, man braucht jetzt eben nicht nur für ein Spiel ein funktionierendes Innenverteidiger-Duo, sondern eben für mehrere Spiele, jetzt für den kompletten Dezember noch. Und insofern ist es dann natürlich schon gewagt, dieses Gedankenexperiment zu machen. Wir gehen jetzt mit einem rein, der gerade noch U19 gespielt hat, setzen ihn in die Innenverteidigung für mehrere Spiele gleich. Von daher, mir wäre es, also ich würde mich wohler fühlen, wenn jetzt zwar ein Tim Walbrecht gerne mit in den Kader mit darf, auch mit dann auf die Ersatzbank als potenzieller Einwechselspieler darf, aber wenn wir zumindest dann mal mit doch der gestandenen Innenverteidigung Elis und Anton spielen würden, auch wenn Anton ja, wie gesagt, sich auf der Sechserposition wohler zu fühlen scheint, wie wir gegen Pauli ja auch gesehen haben. Aber ja, jetzt den Tim Walbrecht gleich schon ins kalte Wasser zu schmeißen, klar, kann gut gehen, so werden manchmal Karrieren geboren. Wenn ich jetzt an Per Mertesacker zurückdenke, wie war das damals?
Ja, bitte lieber.
Ich glaube, der hatte auch erst so ein ganz schlechtes Spiel gemacht.
Ja, ne? Ganz schlechtes Spiel als Linksverteidiger in Köln.
Genau, als Außenverteidiger, genau. Und wurde der auch, glaube ich, nach 45 Minuten von Rangnick damals dann ausgewechselt, ne? Und kam dann erst wieder unter Lienen dann so richtig wieder dauerhaft zum Zug. Ja, also von daher, ja, selbst bei Per Mertesacker hat das damals nicht so ganz richtig geklappt, ihm am Anfang direkt ins kalte Wasser zu schmeißen. Deshalb tendiere ich jetzt so ein bisschen dazu, zieh mal den Ball dir mal wieder zurück. Auch wenn, finde ich, ist es schön, dass junge Spieler mittrainieren regelmäßig und dann vielleicht ja auch mal zumindest Einsatzzeiten bekommen. Es muss ja nicht von Anfang an sein, aber vielleicht mal die letzten 10 Minuten mit eingewechselt werden. Das ist ohnehin so ein Thema, was ein bisschen auf die Seele brennt bei Hannover 96, was mir unter Mirko Slomka nicht gut gefallen hat, dass eben unsere jungen Spieler, und wir haben ja so einige, das ist nicht nur der Sebastian Soto, aber eben auch, dann mal wirklich Einsatzzeiten bekommen. Es muss nicht von Anfang an sein, es reicht mal die letzten 10 Minuten. Da machen wir bisher in dieser Hinrunde eben gar nichts, um da die jungen Spieler mal ranzuführen. Da herrscht eben auch mal ein bisschen Potenzial von unten dann die jungen Spieler ranzuführen. Jetzt gerade, wenn auch dann eben die Stammspieler verletzt sind. Deshalb, also Anton und Elis in der Innenverteidigung und Weilbrecht mal dann als dritten Verteidiger im Backup zu haben. Das würde ich mir, glaube ich, vorstellen.
Ja, klingt ja gar nicht so schlecht, wenn wir das so machen. Tim, wer spielt denn dann für Waldemar Anton mutmaßlich neben Marvin Bakalotz auf A6?
Ich glaube, dass Dennis Aogo oder Marc Schandera eine Option sind. Ne?
Ja, also. Ja. Also ja, Marc Schandera kommt ja zurück nach seiner Sperre.
Ja.
Ist er eine Option für die 6 oder würdest du dann eher sagen, du ziehst Genki zurück und Marc Schandera beackert dann das offensive Mittelfeld?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, finde ich Genki ein bisschen besser für geeignet für die höhere Position.
Ist das so?
Ich glaube, das mag. Ja, ich finde den im Pressing super. Ich finde, das ist ein super schlauer Spieler, der genau weiß, wann er den Gegner wie anläuft. So ist vielleicht nicht ganz so zweikampfstark. Hat auch so ein bisschen einfach eine Art und Weise, Fußball zu spielen, die Menschen ein bisschen aufwiegelt, so gegeneinander.
Ja.
Also hat wirkt so sehr lethargisch manchmal, aber ja. Das Problem hat ja Mesut Özil auch und wir wissen alle, was Mesut Özil zu leisten imstande ist. So.
Bleiben wir bei uns, das Problem hatte auch Jan Schlaudraff. Auch er hat immer so ein gewisses Fleck mal nachgesagt, dass er von seiner Körpersprache irgendwie nicht so auf der Höhe war, aber hat natürlich, wenn wir uns an Sevilla erinnern, super Tore geschossen, ne?
Ja gut, also ich meine auch, Dieter Schatzschneider hat ja auch sich oft über die Körpersprache von Jan Schlaudraff geäußert. Ich weiß nicht, ob Dieter Schatzschneider derjenige ist, der sich über Körpersprache äußern sollte. Ich denke eher nicht, aber das kennen wir ja auch ganz gut aus dem Umfeld von 96, dass es da hin und wieder despektierliche Äußerungen gibt. Insofern würde ich das gar nicht so furchtbar hochhängen. Ja. Insgesamt aber glaube ich, dass das ein super Spieler ist so und dass der sehr fleißig ist und dass der gegen den Ball gut ist. Und ich glaube, dass du gegen Aue auch jemanden brauchst, der in den wichtigen Zonen eine gewisse Beweglichkeit und Athletik mitbringt. So gerade wenn der Trainer angesprochen hat, dass wir dass wir die Räume nutzen müssen, um zu kontern. Da finde ich den super auf einer Halbposition und Marc Schandera eher schon als jemand, der die Strippe ziehen kann. Ja. Oder der auch weiß, wo der Ball hingehen soll, wenn er den Fuß verlässt. Und deshalb finde ich das gar keine so blöde Idee, aber ich denke, das war jetzt schon die zweite veränderte Grundformation gegen den zweiten unterschiedlichen Gegner. Vielleicht hat ja Kenan Kocak gegen Aue noch einen ganz anderen Plan. Vielleicht spielen wir nur mit einem Sechsern. Vielleicht spielen wir aber auch mit einem sehr flachen 4-3-3 und machen so ein bisschen die Mitte zu. Das werden wir alles dann sehen gegen Aue. Aber ja, wir werden es im Auge behalten. Wir werden das alles dokumentieren und besprechen. Ja, wir müssen, weil, liebe 96-Crew, seitdem wir das nicht mehr so kritisch getan haben, da habt ihr ein bisschen nachgelassen und habt euch solche Spiele wie gegen Sandhausen erlaubt. Das fand ich nicht so cool. Shoutout an den Typen, der gegen Sandhausen hinter mir gesessen hat und aufgestanden ist und in sich hineinbrubbelte und dafür habe ich mich rasiert und dann von dannen zog. Also, das war nicht cool, 96, und wir werden das in den nächsten Wochen allumfassend analysieren.
Ja, wer spielt im Sturm gegen Aue? Machen wir wieder einen Einersturm? Machen wir wieder nur Henrik Weidand oder setzen wir auf zwei Spitzen? Wobei ja Kocak gesagt hat, für ihn sind Duxch und Weidand zu ähnliche Typen. Dann klappt das mit den Laufwegen auch nicht so ganz, stehen sich gerne mal im Weg. Kriegt Sebastian Soto eine Chance? Also Dennis, was meinst du? Wie stehen wir da im Sturm gegen Aue?
Wir werden wahrscheinlich nur wieder mit Weidand von Anfang an spielen, also nicht mit Duxch und Weidand zusammen, so wie du es gerade gesagt hast. Kocak scheint ja gar kein Fan davon zu sein, mit Weidand und mit Duxch gemeinsam zu spielen.
Ja.
Und hat er ja auch nicht Unrecht. Das hat ja nie so richtig gut geklappt. Und die sind halt beide so der Typ Mittelstürmer. Und die Laufwege haben einfach nicht funktioniert bei Weidand und Duxch zusammen. Schade eben, dass Teuchert verletzt ist. Teuchert und Weidand zusammen, das wäre großartig. Da würde ich direkt sagen, wir sollten mit zwei Spitzen spielen. So, Teuchert kommt leider eben nicht in Frage, verletzungsbedingt. Dann haben wir eben nur Weidand und Duxch. Ja, und Soto, das wäre ja mal eine Überraschung, wenn der überhaupt mal einfach nur eine Einsatzzeit bekommen würde. Und ich glaube halt nicht, dass Kocak jetzt direkt diesen brutalen Schritt gehen wird, zu sagen, so, lieber Sebastian Soto, wir haben dich jetzt seit August im Prinzip hier kein bisschen mehr in Betracht gezogen und jetzt darfst du von Anfang an ran. Das wäre jetzt schon eine enorm große Überraschung. Nein, ich glaube tatsächlich, Weidand wird wieder die einzige Spitze sein.
Ja. Vor allen Dingen muss ja auch Sebastian Soto, der muss ja auch Fehler machen dürfen. Das ist ja etwas, das kennt man vielleicht sogar selber. Als junger Spieler ist das halt einfach, es sind die 90 Minuten das beste Training. So, und da muss er natürlich Fehler sich erlauben können dürfen. Und das ist ja noch gar nicht gegeben. Also in der aktuellen Situation ist das ja fahrlässig. Natürlich ist klar, es gilt das Leistungsprinzip. Und wenn er besser ist als die anderen, die da rumlaufen, dann ist das natürlich auch fahrlässig, ihn gar nicht erst in Betracht zu ziehen. Nur er muss die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln und sich zu entfalten. Und das war unter Slomka ja sowieso gar nicht gegeben. Ist mir auch absolut schleierhaft, wie man so einen Trainer holen kann und dann so junge Spieler mit einbauen will. So. Das ist fahrlässig so, aber da will ich jetzt auch nicht mehr so drauf rumreiten. Ich denke, das braucht halt einfach wie so oft im Fußball Zeit, ja. Und diese Zeit muss man den jungen Spielern geben, aber wir dürfen auch nicht bedenken, der Vertrag von Sebastian Soto läuft im Sommer aus. Und wenn man ihn für den hält, für den ich glaube, dass man ihn hält, dann wird es langsam Zeit, ihm das auch mal zu zeigen.
Okay, sehr, sehr interessante Sichtweise. Wenn wir jetzt mal kurz versuchen, das Spiel gedanklich vor unseren Augen ablaufen zu lassen, welches Resultat steht am Ende der Partie gegen Erzgebirge Aue auf unserer digitalen Anzeigetafel, Tim? Wie geht das Spiel aus?
16.000 Zuschauer.
Das finde ich schon mal toll. Und das Ergebnis?
Ich glaube, wir gewinnen das Spiel 2-1.
2-1. Dennis, was meinst du?
Ich lege mal ein paar Zuschauer oben drauf. Ich glaube schon, dass da die 2 vorne stehen wird. Wir werden noch natürlich längst nicht ausverkauft sein.
Das hast du gegen Darmstadt auch gesagt.
Ja, 22.100 offiziell, gefühlt waren es viel, viel weniger. Ich gebe jetzt mal, weil auch die Leute eben gerne auf den Weihnachtsmarkt gehen werden und deshalb ein bisschen positiver Drive ist drin, 22.000 Zuschauer und ein ganz dreckiges 1-0, weil das bereits gegen Pauli so gut geklappt hat, gegen Erzgebirge Aue.
Ja, ich denke, dass wir irgendwo zwischen euren Zuschauerzahlen landen werden. Ich rechne mit 16.000 Zuschauern. Natürlich wird die Zuschauerzahl, die vermeldet wird, wieder ein paar tausend höher sein. Das Argument mit dem Weihnachtsmarkt, finde ich, zieht deutlich. Ich glaube an ein 0-0. Ich glaube nicht, dass wir den Drive aus Hamburg mitnehmen können. Und ich denke, dass wir wieder einmal keinen Heimsieg holen werden, aber auch nicht verlieren werden. Melden wir uns jetzt nochmal gleich nach einer kurzen Pause zurück und besprechen, was diese Woche noch so ansteht. Ja, liebe Vorwärts nach Weit-Hörer, den ersten Advent haben wir schon hinter uns gelassen. Das heißt, wir sind voll drin in der besinnlichen und doch so wunderschönen Weihnachtszeit. Draußen wird es auch langsam kalt, nachdem es ja schon einige Wochen äußerst dunkel geworden ist, sowohl morgens als auch am frühen Nachmittag. Und was findet in diesen wundervollen Tagen und Wochen immer wieder statt? Ganz, ganz tolle Weihnachtsfeiern. Nein, ich meine nicht die Firmenweihnachtsfeier, wo ihr mit der Sekretärin des Chefs irgendwie abstürzt, sondern ich meine natürlich die Fanweihnachtsfeier.
Habe ich dir im Vertrauen erzählt. Das habe ich dir im Vertrauen erzählt.
Entschuldige, ja, es tut mir sehr leid, Tim, ich hoffe, du verklagst mich nicht.
Das sieht jetzt zu oft.
die Fanweihnachtsfeier findet auch statt in dieser Woche, noch vor dem schönen Spiel gegen Erzgebirge Aue, nämlich am Donnerstag öffnet die HDI Arena das Niedersachsenstadion die Tore für die alljährliche 96-Fan-Weihnachtsfeier. Alle 96-Fans sind natürlich herzlich eingeladen. Ab 17.30 Uhr geht es los. Ab 18 Uhr wird auch die Profimannschaft zu Gast sein. Autogramm- und Fotowünsche gerne und ausgiebig erfüllen. Es findet noch ein buntes Programm statt. Es gibt eine Tombola. Es gibt Informations- und Aktionsstände. Es gibt Stadionführungen und vieles, vieles mehr. Und liebe Fans, das wirklich das absolute Highlight ist natürlich ein Erinnerungsfoto mit dem DFB-Pokal, den wir 1992 gewinnen konnten, oder auch mit der Meisterschale, die wir in den Jahren 38 und 54 gewinnen konnten. Einen kleinen Haken gibt es.
Und mit Eddie. Ein Foto mit Eddie gibt es auch.
Das gab es vor allem bei der Kinderweihnachtsfeier, ja.
Mit dem depressiven Hund.
Mit dem hannoverschen Schweißhund, genau. Okay. aus Kapazitätsgründen können allerdings nur 800 Fans zeitgleich an der Weihnachtsfeier teilnehmen. Das heißt, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, kommt doch bitte rechtzeitig, damit ihr nicht vor verschlossenen Türen steht. Genau, das war mein Beitrag zu dieser Woche. Lieber Tim, du hast auch einen ganz besonderen Beitrag, wie du uns schon verraten hast.
Ja, es dreht sich nicht um die Fanweihnachtsfeier, sondern es dreht sich, und man hörte es unter der Woche, um die Weihnachtsfeier der Profis.
Ja,
und 96 ist absoluter Weltmeister darin. Also es gibt keinen Club, der sich am besten öffentlich selbst geißelnd zur Schau stellt, wie Hannover 96. Die Außendarstellung ist ganz fantastisch und allen voran der Geschäftsführer ist wirklich in Befeuerung dieser Außendarstellung ein wirklich Champions League-würdiger Teilnehmer. Mir ist aufgefallen, ein Tweet vor ein paar Tagen, das war vor zwei Tagen, am Samstag. Am Samstag hat Sascha Priesemann, der Sascha Priese zusammengeschrieben und klein bei Twitter, hat geschrieben, Weihnachten, Doppelpunkt, das Fest der Besinnlichkeit, der Nächstenliebe und der Familie. Das ist ja jedem bekannt, das ist ja Synonym für Weihnachten. Und weiter führte er an, oder wie Martin Kind es in der Bild in der Bildzeitung ausdrückte, wir haben angeboten, uns im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften an der Weihnachtsfeier zu beteiligen. Und damit ganz, ganz lieben Gruß an Verstehen Sie Spaß, es wird Zeit, dass das aufhört. Das ist nämlich nicht mehr witzig. Wir haben angeboten, uns im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften an der Weihnachtsfeier zu beteiligen? Ernsthaft? Leute, bitte.
Ja, was wär denn dein Gegenvorschlag?
Mein Gegenvorschlag wäre entweder gar keine Weihnachtsfeier oder eine, wo man, weiß ich nicht, wo man es mal richtig krachen lässt. So, ich glaube schon, dass der ein oder andere Spieler das ein oder andere Gläschen gerne hätte getrunken.
Ja, aber keiner doch. Also wenn ich richtig informiert bin, dann kannst du steuerlich ein bisschen über 100 Euro pro Person veranschlagen.
Ja, 110
Euro. Ja, ganz kurz, also 110 Euro, die musst du erstmal versaufen, lieber Tim.
Ja, da kann ich ja als Gastronom oder als ein gastronomisch bewandelter Mensch aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist gar nicht so einfach. So, also verstehe ich nicht, wo das Problem ist, dass die Spieler jetzt ihre Weihnachtsfeier selber zahlen sollen. Was ist das? Was soll das?
Aber ganz kurz, ganz selber zahlen, er hat doch gesagt, im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften beteiligen wir uns. Das würde ja diese 110 Euro pro Person bedeuten.
Nee, wir haben angeboten. Wir haben angeboten uns im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften. Ja. Warum steht denn das zur Debatte?
Ja nun, du musst ja nun mal ein Angebot machen und dann ist es an den Spielern, das anzunehmen. Oder Dennis, wie siehst du das?
Schwierig. Also tatsächlich, allein, dass wir darüber diskutieren, das ist ja eigentlich der Haken an der Sache. Entweder man macht eine schöne Weihnachtsfeier und feiert ordentlich zusammen oder man stellt irgendwie privat was auf die Beine. ist jetzt halt so in der Außendarstellung, dass das irgendwie über Bild in die Öffentlichkeit gelangt ist mit diesem schrägen Zitat. Ja, unglücklich, würde ich mal sagen.
Ich deshalb verstehe nicht.
Eigentlich 110 Euro hin oder her, lasst es krachen oder lasst es sein. Oder was ich jetzt noch besser fände, um vielleicht das Ganze so ein bisschen zu retten, einfach zu sagen, die Spieler zahlen es halt eben selbst und stattdessen wird dann mal an die Straßenzeitung Asphalt, an die Asphaltverkäufer eben die Weihnachtsfeier ausgerichtet, die eigentlich für die Spieler von Hannover 96 gedacht war.
Sehr schöne Idee.
Das wäre doch eigentlich mal ein schöner Bogen, ja, um jetzt diese doch etwas unglückliche Kommunikation noch in einigermaßen gerade Wege zu geleiten.
Absolut, das ja ist eine tolle Idee.
Doch, das finde ich auch eine sehr gute Idee. Oder mein Gegenvorschlag wäre, Hannover 96 wendet sich vertrauensvoll an mich und Tobi und Dennis und wir suchen und denken, wir denken uns mal eine richtig schöne Weihnachtsfeier aus mit lauter Leckereien und lauter Überraschungen an Gästen, die dort auch erscheinen werden. Und dann wollen wir mal sehen, was euch lieber ist.
Ja, auch das ist eine sicherlich schöne Idee. Ich möchte eigentlich an dieser Stelle meinem Chef danken. Ich freue mich schon sehr auf die Weihnachtsfeier, die wir leider im Januar machen werden. Wir haben uns für eine Neujahrsfeier entschieden. Das wird sicherlich ein rauschendes Fest, ähnlich wie im Sommer. Das habe ich auch schon sehr genossen. Ich danke also herzlich hier meinem Chef für eine tolle Feier. Ja,
ich meinem auch.
Ja, also das ist
sehr schön. Ich danke meinem auch jetzt schon mal im Vorfeld. Vielen Dank.
Das ist aber auch sehr schön, Tim. Ja, also ihr kriegt eine.
Wir kriegen eine. Über die Rahmenbedingungen und die finanziellen Rahmenbedingungen werde ich hier keine Aussage treffen. Ja. Nicht ohne mein Legal-Team. Grüße an den Red Lawyer. Das werde ich nicht tun. Das werde ich machen. Das mache ich nicht.
Aber sehr interessant.
Anhand der Äußerung, bitte?
Ja, aber sehr interessant, dass ihr eine kriegt.
Ja, also anhand der öffentlichen Äußerungen bezüglich einer der Unternehmungen Martin Kinz, finde ich es interessant, wie sich das wohl auf meine Weihnachtsfeier auszuwirken scheint. Ich bin gespannt.
Ja, ich drücke die Daumen, dass es in guten Bahnen läuft. Dennis, ich bin aber ganz sicher, dass du für diese Woche auch noch einen Termin hast. Wann nehmt ihr denn auf und viel wichtiger, wann seid ihr zu hören?
Genau, wir nehmen am morgigen Tag auf, dann am Dienstag, sprich ab Mittwoch ist dann unser Podcast online, der 96-Freunde-Podcast. Und ich habe mich vor allem sehr gefreut, dass ich hier heute mal bei euch zu Gast war. Schön, dass das auch ab und an, wir wollen es nicht übertreiben, aber ab und an eben doch mal ein gewisser Austausch da ist. Ich glaube, da haben wir beide was von und es ist irgendwie schön, so ein freundschaftliches Miteinander und Nebeneinander dann auch zu pflegen. Und gerade eben, wie ich schon sagte, diese Stadt ist groß genug für zwei Podcasts und es ist schön, dass man da auch zwei Podcasts hat, die so ein bisschen, sage ich mal, von ihrer Idee, von ihrem Konzept andere Ideen verfolgen. Aber es ist, glaube ich, lohnenswert, trotzdem beide Podcasts zu hören. Deshalb hört auch mal am Mittwoch dann bei 96 Freunde rein. Und ich kann nur sagen, Thema Weihnachtsfeier. Ich tatsächlich werde auf den Weihnachtsmarkt gehen am Samstag vor dem Spiel gegen Aue und vorher, hinterher hoffentlich dann auch mit also guter
vor
Laune.
Vor dem Spiel, aber Dennis, wann macht denn der Weihnachtsmarkt auf? Das Spiel ist ja schon um 13 Uhr.
Ja, aber das ist ja kein Argument.
Achso, ja, hast du natürlich völlig recht.
Ich meine, es ist Spieltag. Wenn Spieltag ist, dann sind
Feiertag. Spieltag ist Feiertag.
Ja, absolut. Eben, und so ein Glühwein nach dem Spiel hat noch nie geschadet. Vielleicht im Stadion schon einen schönen Glückhirsch. Dann läuft es sowieso grundsätzlich viel, viel besser. Vor allem, da wir ja sagen müssen, das Gilde im Stadion trinken wir besser erstmal nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber in der Gilde-Brauerei gehen gerade komische Dinge von sich. Die Gesellschaft wurde in vier Gesellschaften zerschlagen. Die Gewerkschaft läuft Sturm. Also, liebe Freunde, wenn ihr es ein bisschen mit der sozialen Gerechtigkeit habt, denkt ein bisschen an die Beschäftigten der Gilde-Brauerei. In diesem Fall bedeutet das aber, trinkt kein Bier im Stadion, boykottiert das Produkt Gilde, bis es wieder zurück an den Verhandlungstisch kommt, also bis die Geschäftsführung wieder zurück an den Verhandlungstisch kommt und den Gewerkschaften ein vernünftiges Angebot macht, diese Zerschlagung des Konzerns wieder zurücknimmt. Trinkt lieber ein Harry vor dem Spiel, ein Harry Dankeschön. Nach dem Spiel. Lasst Dankeschön. es während des Spiels sein, trinkt nicht das Gilde im Stadion, sondern trinkt lieber hinterher, so wie Dennis auch. Und wahrscheinlich wie wir alle, einen schönen Glühwein auf dem hannöverschen Weihnachtsmarkt. Und Dennis, auch wir haben uns natürlich zu bedanken. Es war sehr schön, dass du bei uns gewesen bist. Wir freuen uns sehr. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Du hast auch völlig recht. Auch wir möchten euch alle, die ihr das hört, animieren. Hört auch bitte am Mittwoch reichlich in den 96-Freunde-Podcast. Hört am besten beide. Bildet euch eine Meinung. Genießt beide. Genießt die Ausrichtung von uns. Genießt die Ausrichtung von Dennis und seinem Team und seid immer herzlich eingeladen, bei uns beiden zuzuhören. Tim, wie immer obliegt es natürlich dir, dieser Sendung den Deckel draufzusetzen.
Ja, nach einem doch etwas intensiveren Powernap sind Tobi Gröbner und meine Wenigkeit zurück am Podcast-Himmel. Heute war Dennis Draber von 96 Freunde dabei. Vielen Dank an der Stelle auch von meiner Seite. Und abschließend möchte ich noch ganz kurz auf die grandiose Idee des Fanmagazins hinweisen. Es gibt unter der Domain www.türchen.com diese doch tolle Idee, Martins Zitatüberraschung. Und gleich am 1.12. war ein echter Leckerbissen dabei, der da lautete, ich öffne es mal ganz kurz, hinter dem Türchen der Martin-Zitat-Überraschung steckte am 1.12. Ich habe mehr als 46 Millionen aufgewendet. Und schön. So viel selbst, ja, schön, oder?
Ja.
Schön, wie hochstaplerisch. Und schön, wie sich doch manche Geschichten entwickeln können. Ja, und genauso wie am 2.12., nämlich dem heutigen Tage, hinter dem Türchen steht, nicht akzeptabel ist, dass die Geschäftsführung Entscheidungen zulasten der Kapitalgeber treffen kann. Ja, wir wissen alle, das Kapital braucht Sicherheit. Brauchen auch wir Sicherheit. Und zwar mit Sicherheit meine ich, dass ihr wieder reinhört. In dieser und in der nächsten Folge Vorwärts nach weit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend. Genießt die neue Folge Vorwärts nach weit mit mir und dem anderen Tobi. Und bleibt gesund. Sagt euren Freunden, Vorwärts nach weit ist back.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.